Wenn man wahnsinnig schlau ist, liebe Gemeinde, dann kann das ziemlich herausfordernd sein. Am liebsten würde ich jetzt mit dem Satz weitermachen, Leute, ich weiß, wie das ist, wenn man so schlau ist und so gebildet, und würde gern klagen, welche Probleme meine Intelligenz mit sich bringt und so weiter. Aber das wäre nicht ganz ehrlich, das würde nicht stimmen und wahrscheinlich würde das schon daran merken, dass wenn ich so gebildet wäre, ich meine Predigt nicht so anfangen würde, indem ich über mich und meine Intelligenz rede, sondern irgendein schönes Zitat von einem Philosophen oder sonst irgendwas an den Anfang gestellt hätte. Nee, ist nicht so. Aber wenn man wahnsinnig viel weiß, dann ist tatsächlich so, dass das herausfordernd sein kann, wenn man dazu was sagen soll, zu seinem Wissen. Es gibt zum Beispiel Leute, die wissen wahnsinnig viel in Sachen Computer und Übertragungstechnik und so. Und mich beeindruckt es dann, wenn die dann reden von Konfigurationen irgendwelcher Clients oder ob das Interface kompatibel ist mit der, für die Connection mit dem Host und so weiter. Wenn es da mit solchen Worten um sich geworfen wird, dann versuche ich da innerlich mitzukommen, aber da hänge ich ziemlich schnell schon ab und bin auf der anderen Seite aber beeindruckt, wie jemand verstehen kann, was das alles bedeutet, weil er natürlich mehr weiß als ich. Das ist ein anderes Niveau, schon sprachlich, aber auch inhaltlich ein anderes Niveau, als wenn ich halt frage, welches Kabel ich irgendwo einstecken muss. Es klingt einfach auch schon völlig anders. So ist es, wenn man mehr Wissen hat, dann macht sich das manchmal bemerkbar in dem, wie man über was redet, wie man das ausdrückt. Das ist nicht nur in Sachen Computer so. Also auch wenn jemand viel Wissen hat in Sachen Kochen zum Beispiel oder Backen, da Profi ist, dann würde er da ganz sicher anders drüber sprechen als jemand, naja, der halt isst, weil Nahrungsaufnahme irgendwie unvermeidbar ist. Da spricht man anders drüber, ja, wenn man aus Leidenschaft und gern und viel kocht und backt und sich da auskennt. Oder es gibt andere, die kennen sich in Sachen Hausbauen so gut aus, die können da ganz anders drüber reden als jemand, der einfach nur in einem wohnt. Oder es gibt welche, die können im Bereich von Auto mit Fachwörtern glänzen. Das beeindruckt mich einmal, wenn man da genau weiß, was da überall ist und wo man was findet. Wieder anderen merkt man ihre Bildung im Bereich Musik an. Oder manche kann man anhören, wenn sie sich im Bereich Sport auskennen. Da redet man einfach anders über diese Dinge als jemand, für den das ein völlig unbekanntes Land ist. Also habe ich schon ein bisschen recht gehabt mit meinem Anfang. Wenn man wahnsinnig viel weiß, dann kann es manchmal herausfordernd sein, weil sich das ja in Sprache auch ausdrückt. In der akademischen Welt ist das auch so. Da fällt mir das immer besonders auf. Und wer von euch studiert hat, der hat es vielleicht auch mal selber schon erlebt, dass man da auf einmal Hausarbeiten schreibt, wo man Vokabular verwendet, das man sonst niemals verwenden würde. Das wird man nie sagen, aber man schreibt es halt so in die Hausarbeit rein, weil man das so ausdrücken muss. Weil das irgendwie dazugehört, weil das die akademische Sprache ist, weil das von einem verlangt wird. Ich fand das beim Studieren manchmal ein bisschen befremdlich, habe dann auch mal einen Professor gefragt, warum das denn so ist, dass man da immer in so einer Extrasprache da sprechen muss im Studium. Der hat mir erklärt, dass man differenzierte Sachverhalte dann präziser ausdrücken kann mit dieser Sprache. Und das ist sicherlich auch nicht falsch. Ich werde trotzdem den Verdacht nicht ganz los, dass irgendwie auch mitschwingt, dass man halt auch irgendwie elitär klingen möchte oder zumindest seine Weisheit auch sprachlich irgendwie demonstrieren möchte. Aber das ist jetzt meine ganz persönliche Vermutung. Wenn man wahnsinnig viel weiß, dann kann es tatsächlich schwierig sein, sein Wissen auszudrücken und mit anderen auch zu teilen. Wie sagt man was, wenn man viel weiß, so dass es verstanden wird und dass man gleichzeitig aber auch raushören kann, dass jemand viel Wissen hat in dem Bereich? Das ist jetzt eine Aufgabe, vor der zum Beispiel gerade die Virologen in unserem Land stehen. Jetzt auf einmal interessiert man sich für sie und für ihr Wissen, gell? Jahrelang hat sich keiner danach gefragt. Jetzt auf einmal müssen sie sagen, was sie wissen. Und zwar so, dass man es versteht, irgendwie verständlich. Und trotzdem soll man ja merken, dass sie besonderes Wissen haben. Ist gar nicht so leicht, dieses Wissen an den Mann zu bringen. Oder auch Politiker müssen sich überlegen, wie sie ihr Wissen formulieren, Juristen und so auch. Und vielleicht hat der ein oder andere das bei sich selber schon erlebt, wenn man einen offiziellen Brief geschrieben hat, dass man sich da überlegt, wie man was ausdrückt. Paulus steht vor dieser Frage auch. Wie erklärt man eigentlich den Glauben an Jesus Christus? Wir müssen uns klar machen, dass Paulus ein gebildeter Pharisäer war. Der hat die Tora gekannt, der hat die Verheißungen gekannt, der hat die Geschichte Israels gekannt, die ganzen religiösen Traditionen und auch wie sie begründet waren, hat er alles gewusst. Er hat ein großes Wissen gehabt. Und dann ist er Jesus begegnet und hat verstanden, wie er mit all dem zusammenhängt. Und jetzt schreibt er an christliche Gemeinden, die noch ganz neue Gemeinden sind, die noch in den Kinderschuhen stecken. Und denen soll er jetzt erklären, was dieser Glaube an Jesus Christus bedeutet. Er schreibt an die Gemeinden, die er selber mit gegründet hat, zum Beispiel die in Korinth, eine Gemeinde in Griechenland. Das war in der Antike schon eine Gegend, wo Bildung wichtig war, eine große Rolle gespielt hat. Da war, wo die großen Philosophen, das waren die Influencer ihrer Zeit damals, das waren die Helden, denen man gefolgt ist. Nicht auf Instagram damals, sondern in Akademien und in Schulen ist man denen gefolgt. Das hat man studiert und gelesen. Damals schon hat man sicherlich die Schriften von Aristoteles gelesen und studiert oder von Plato. Man hat vielleicht auch die Philosophen aus der Zeit damals dann gehört. Philo von Alexandria zum Beispiel hat in der Zeit gelebt. Oder Epiktet war in der Zeit am Wirken, als der Paulus in Korinth unterwegs war. Und in Korinth selber war der Statthalter dort, Gallio hieß der, das war der Bruder von dem großen römischen Philosophen Seneca. Also gab es nach Korinth ganz direkt Verbindungen zur Philosophie, da hat es diese Bildung hat eine Rolle gespielt. Und jetzt fragt sich der Paulus, wie erklärt man den Menschen dort das Evangelium von Jesus Christus? Und er reflektiert es dann auch später in einem Brief, den er an die Korinther schreibt, wie er sich entschieden hat und warum er sich so entschieden hat. Das ist unser Predigttext heute und ich lese uns mal aus unserem Predigttext aus dem ersten Korintherbrief, Kapitel 2 und erstmal nur die Hälfte von unserem Predigttext, die Verse 1 bis 5. Ich habe eine moderne Übersetzung genommen, dass man es hoffentlich besser versteht, aus der Basisbibel lese ich. Paulus schreibt da, Brüder und Schwestern, ich bin damals zu euch gekommen, um euch das Geheimnis Gottes zu verkünden. Ich bin aber nicht mit großartigen Worten oder mit Weisheit aufgetreten. Denn ich hatte beschlossen, bei euch nur über eines zu reden. Ich verkünde euch Jesus Christus, der am Kreuz gestorben ist. Als schwacher Mensch trat ich vor euch und zitterte innerlich vor Angst. Meine Rede und meine Verkündigung sollten euch nicht durch ihre Weisheit überreden. Vielmehr sollte in ihnen Gottes Geist und Kraft zur Geltung kommen. Denn euer Glaube sollte nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Es ist erstaunlich, liebe Gemeinde, was der Paulus da macht. Wie redet man über den Glauben an Jesus? Das ist eine Frage, die hat man sich nicht nur damals gestellt, ist eigentlich auch eine ganz aktuelle Frage, die man sich heute stellen kann oder immer wieder stellt. Also bei uns Theologen ist ja so, es gibt diesen spannenden Moment, wenn man vom Theologiestudium kommt und ins Vikariat geht. Dann ist das nämlich eine ganz entscheidende Frage an dieser Stelle. Dann hat man nämlich gerade viel gelernt, man hat sich mit vielen beschäftigt, man hat eben Hausarbeiten geschrieben und das alles hochwissenschaftlich formuliert. Und dann könnte man zum Beispiel anfangen, jetzt im Vikariat als kleiner Vikar die Rechtfertigungsformuläre auszuführen. Da wird man dann natürlich Fachbegriffe verwenden, wie Satisfaktion oder auch Absolution und das alles erklären, damit man gut hören kann, wie differenziert und präzise man sich ausdrücken kann und wie gebildet man ist. Aber wenn man dann vor Grundschulkindern steht, dann ist es wesentlich besser, wenn man Rechtfertigungslehre vielleicht eher so darstellt, dass man ein Bild malt von einer Schlucht. Auf der einen Seite steht Gott, auf der anderen Seite steht der Mensch und dazwischen malt man ein Kreuz. Das ist auch Rechtfertigungslehre, aber anders. Und theologisch ist es natürlich ganz, ganz schwierig. Da fehlt natürlich generell die Reflexion über die Beziehung zwischen Gott und Mensch und auch eine Auseinandersetzung darüber, wer Gott überhaupt ist. Eine Entwicklung der Sühnetheologie kommt in dem Bild überhaupt nicht vor. Auch die Opferriten wären wichtig, dass man die eigentlich bespricht. Und das Kreuz Jesu, wie es uns mit Gott verbindet, muss man auch eigentlich erst mal darstellen. Das ist alles deutlich unterreflektiert und wird natürlich enorme Fragen aufwerfen in diesem einfachen Bild. Aber wenn man alles das machen würde, was da verlangt wird, dann würden einen die Grundschulkinder wahrscheinlich angucken, als wäre man aus einer fernen Galaxie irgendwie eingeschwebt, weil es halt einfach ganz anders bei ihnen ankommt. Und selbst bei Erwachsenen würde man mit diesen Erklärungen bestenfalls vielleicht als Intelligenzelite bewundert werden. Aber darum geht's nicht, wenn man Rechtfertigung erklärt oder wenn man das Evangelium weitergibt. Paulus hätte in Korinth beeindrucken können mit einer gebildeten Sprache. Ich bin sicher, dass er das gekonnt hätte, zumindest ja, eine jüdisch gebildete Sprache hätte er drauf gehabt. Und auch das, was er da weitergibt, das Evangelium Jesu Christi, hätte inhaltlich mithalten können mit den Philosophien in der Antike damals. Das war nämlich inhaltlich auf diesem Niveau. Und trotzdem entscheidet sich Paulus ganz bewusst dafür, darauf zu verzichten. Keine ausgeschmückten großen Worte zu machen. Sein Reden ist schwach, so haben wir es in der Schriftlesung gehört, das wird man ihm später attestieren in Korinth. Die Briefe sind ja noch ganz gut, aber das Reden, das Auftreten ist kläglich. Ganz bewusst verkündigt Paulus als schwacher Mensch mit zittriger Stimme. Warum macht er das, wenn es doch anders ginge? Und wenn es doch anders auch ankommen würde? Warum tut er das? Er schreibt in unserem Predigtabschnitt hier in dem Vers 4, meine Rede und meine Verkündigung sollen euch nicht durch ihre Weisheit überreden. Wenn Paulus Evangelium verkündet, dann will er niemand überreden. Nicht durch seine Rhetorik glänzen. Darum kann es nicht gehen, wenn man das von Jesus erzählt. Er schreibt dann sogar am Schluss von diesem Abschnitt, denn euer Glaube soll nicht aus menschlicher Weisheit kommen, sondern aus der Kraft Gottes. Da kann man rauslesen, dass er sogar ein bisschen eine Gefahr darin sieht, wenn Menschen ihren Glauben auf menschliche Weisheit, vielleicht auch auf menschliche Worte bauen. Das ist nämlich ganz schön knifflig und gefährlich. Es geht nicht darum, mit Worten zu überzeugen. Das wäre leichtsinnig, denn dann käme der Glaube der Hörer ja aus seinen Worten, aus einer menschlichen Weisheit, die vielleicht faszinierend klingt, aber die nicht so tragfähig ist wie die Kraft Gottes. Und darauf sollen wir doch seinen Glauben stellen. Der Glaube soll nicht auf Worthülsen stehen und nicht auf Menschliches bauen, sondern er soll sich auf Christus gründen. Das ist die Entscheidung, die der Paulus trifft. Mit dieser Entscheidung geht er nach Korinth und schreibt ihn den Korinthern. Liebe Gemeinde, ich denke manchmal, dass wir uns das vielleicht auch immer mal wieder vor Augen führen müssen. Vielleicht vor allem dann, wenn wir heutzutage auch Prediger zu Stars erheben. Das gibt es nämlich heute auch noch. Machen wir heute auch, vielleicht manchmal gar nicht so bewusst. Ich finde, man kann auch mit Freude und auch mit Recht Fan sein von manchen, die vielleicht eine Art und Weise haben, auf die ich besonders gut anspringe oder die mir besonders liegt. Man kann mit Freude sich an einem Johannes Hartl freuen, an einem Andreas Boppart, am Ulrich Parzani oder irgendwie sonst jemand bewundern, so wie man es früher auch mit Billy Graham gemacht hat oder Hans-Peter Reuer und so weiter. Ich tue das auch. Ich habe auch Menschen, da bewundere ich einfach die Rhetorik und höre sie gern, weil ich den Stil mag und die Sprache mag, weil ich da was verstehe. Aber wenn uns am wichtigsten wird, wie jemand spricht und ob jemand humorvoll spricht oder wie mitreißend leidenschaftlich jemand sprechen kann, wenn alles andere egal ist, oder manchmal ist es vielleicht sogar schon so, man postet oder teilt alles, was derjenige sagt, nur weil es derjenige gesagt hat, da spielt der Inhalt erstmal gar keine Rolle mehr. Wenn man so weit ist, dann würde ich anfangen, Fragezeichen zu setzen. Da muss man wirklich aufpassen, dass man auch seinen Glauben, das, was man hört, nicht auf menschliche Weisheit, nicht auf Worte baut, sondern auf den Inhalt, auf das, was eigentlich gesagt wird. Das ist ja das, was Paulus hier in unserem Predigtext wichtig ist. Er sagt uns, dass uns in unserem Glauben eben nicht auf die Redegewandtheit ankommen soll, sondern auf das, was verkündigt wird, auf Jesus Christus. Auch wenn das mit zitternden Worten passiert oder auch mit schwacher Performance, kann der Geist Gottes wirken, kann seine Kraft zur Geltung kommen. Nicht die Form ist wichtig, nicht die Hülle ist wichtig, sondern der Inhalt. Verkündigung Jesu darf nie nur eine Hülle sein, auch keine bunte Hülle. Verkündigung Jesu soll nicht sein wie so ein Geschenkpapier, ja, dass diese Botschaft möglichst bunt und toll einpackt, so dass es möglichst vielen gefällt, sondern das Entscheidende bei der Verkündigung Jesu Christi ist der Inhalt. Und das, dass der Paulus uns daran erinnert, Inhalt wichtiger als die Hülle, das ist für uns heute eine echt große Entlastung, finde ich. Das entlastet uns enorm dann, wenn wir selber uns fragen, wie wir denn von Jesus erzählen sollen, wie wir denn unseren Glauben weitergeben sollen. Das ist eine Frage, die man sich auch heute stellen kann. Viele Eltern überlegen sich das. Wie kann ich das denn weitergeben, was mir im Glauben wichtig geworden ist? Wie gebe ich das an meine Kinder weiter? Welche Worte brauche ich da? Welche Bilder sind da gut? Das ist genau die Frage. Oder Paten fragen sich das hoffentlich manchmal auch, dass sie ihrem Patenkind, wie gibt man denn das weiter, was man versprochen hat? Religionslehrer müssen sich das jede Woche überlegen. Jugendmitarbeiter auch, wenn sie Andachten vorbereiten für die Jungschafe, die Kinderkirche, für der Kindertreff und so weiter. Da überlegt man sich, wie mache ich das? Auch im Seniorenkreis muss man sich überlegen, wie sage ich das weiter? Und im normalen Leben gibt es das auch. Wenn man sich fragt, wie kann ich im Gespräch mit meinem Kollegen etwas von meinem Glauben weitergeben? Wie kann ich meinem Nachbarn davon erzählen? Oder was schreibe ich eigentlich auf eine Karte, mit der ich jemand ermutigen will, mit der ich jemand trösten will oder mit der ich jemand zum Geburtstag gratulieren will? Da beginnt es nämlich schon, da sind wir schon Verkündiger. Nicht jeder muss auf eine Kanzel stehen, um zu verkündigen. Auch in den kleinen Dingen können wir genauso Verkündiger sein und uns fragen, wie machen wir das denn? Und da, genau in diesen Momenten, finde ich das so unheimlich entlastend, was der Paulus uns heute mitgibt, dass er sagt, es kommt nicht auf die Kreativität an, auf die Rhetorik, auf das, wie gut du mit Worten künstlerisch umgehen kannst, das ist nicht das Entscheidende. Man braucht kein Studium der Theologie, um Verkündiger zu sein. Und auch keine Glaubenserfahrung, wie es der Paulus gehabt hat, um von Jesus erzählen zu können. Zum Glück kommt es darauf nicht an. Glaube kommt nicht aus der menschlichen Weisheit, sondern aus der Kraft Gottes. Das ist das Entscheidende, überall dort, wo wir Glaube teilen und weitergeben, dass Christus verkündigt wird. Deshalb dürfen wir in allem überlegen, welche Worte man auf Karten schreibt oder was man anderen wie erzählt, diesen Briefabschnitt von Paulus als Ermutigung heute Morgen hören. Dass eben nicht die Verpackung letztlich das ist, was es ausmacht, was gut sein muss. Nicht die weißen Worte müssen stimmen, sondern der Inhalt, der muss stimmen. Und weil das so wichtig ist, deshalb scrollen wir jetzt noch ein bisschen weiter zum zweiten Teil von unserem Predigtext, weil da Paulus jetzt nämlich darauf eingeht. Jetzt hat er in diesem Teil darüber geschrieben, wie er verkündigt, und jetzt geht es ihm noch darum, was er denn dann auch verkündigt. Und auch das ist für uns heute ganz wertvoll. In den Versen 6 bis 10 beschreibt er das so: Und doch verkündigen wir eine Weisheit. Das ist interessant, gell? Gerade hat er gesagt, man soll den Glauben nicht auf eine menschliche Weisheit bauen. Und jetzt sagt er, und doch verkündigen wir eine Weisheit, und zwar denen, die dafür bereit sind. Es ist eine Weisheit, die nicht aus dieser Welt stammt. Sie kommt auch nicht von den Herrschern unserer Welt, die ja zum Untergang bestimmt sind. Nein, wir verkündigen die geheimnisvolle Weisheit Gottes, die bis jetzt verborgen war. Und jetzt kommt's, was diese Weisheit ist. Schon vor aller Zeit hatte Gott bestimmt, uns Anteil an seiner Herrlichkeit zu geben. Keiner von den Herrschern unserer Zeit hat diese Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. In der Heiligen Schrift heißt es dazu, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, worauf kein Mensch jemals gekommen ist, all das hält Gott für die bereit, die ihn lieben. Uns aber hat Gott dieses Geheimnis durch den Heiligen Geist enthüllt. Denn der Heilige Geist erforscht alles, selbst die unergründlichen Geheimnisse Gottes. Das, was wir weitergeben dürfen, liebe Gemeinde, das ist das, was Gott uns geschenkt hat. Das Geheimnis, das er uns enthüllt hat. Das, dass er uns Anteil gibt an seiner Herrlichkeit durch Jesus Christus. Das ist die Weisheit Gottes. Das ist das, worauf unser Glaube bauen darf und worauf unser Glaube auch feststeht. Und wenn wir genau angucken, was diese Weisheit ausmacht, da geht es um Gott, der sich klein macht, erst klein macht und Mensch wird, der sich dann noch kleiner macht und sogar ans Kreuz schlagen lässt, der leidet und stirbt. Das ist keine Heldengeschichte. Damals war das auch schon in Korinth keine Geschichte eines großen Helden, mit der man beeindrucken kann. Jesus ist kein Philosoph, kein Aristoteles im Quadrat, der eine antike Welt faszinieren würde. Und es ist interessant, hier ist mit keiner Rede wird hier die Auferstehung erwähnt. Gell? Damit könnte man ja zumindest ansatzweise versuchen zu beeindrucken. Aber nein, Paulus bleibt ganz beim Gekreuzigten, bei dem, wo Gott ganz klein, unscheinbar, verletzlich ist. Der Inhalt der Verkündigung bei Paulus passt zu seiner Art der Verkündigung. Er verkündigt mit schwachen Worten, wie Gott sich im Schwachen zeigt, im Unscheinbaren. Wenn er von Gott erzählt, erzählt er vom Kreuz. Davon, wie Gott sich im Leiden uns Menschen gleich gemacht hat und wie genau darin er uns das Wichtigste schenkt und sein Geheimnis offenbart, dass er uns Anteil gibt an seiner Herrlichkeit. Es geht auch da nicht um die Hülle, nicht um das, dass es schön aussieht oder beeindruckt, sondern es geht um den Kern, um die Substanz. Es geht sehr wohl um Weisheit, aber nicht um eine, die in unseren menschlichen Erwartungen gut aussieht oder ja, menschlich beeindruckt, sondern es geht um die Weisheit Gottes, die so ganz anders daherkommt. Und das ist die Weisheit, die wir weitertragen dürfen. Das ist das Geheimnis, das Gott uns offenbart. Das ist das, was wir im Glauben erkennen durften, was wir auch weiter sagen dürfen. Das ist das, was uns Hoffnung gibt in unserer Zeit, in einer Zeit wie der heute, wo viele das gerade nicht sehen. was einem Hoffnung geben könnte heute. Da dürfen wir das andere spüren lassen, weil unsere Hoffnung da drauf steht. Das ist das, was uns frei macht. Frei davon macht, dass wir alles selber im Griff haben müssen. Vielleicht könnte man das als eine der Philosophien unserer heutigen Zeit bezeichnen, das, was so unter dem Stichwort Selbstbestimmung bei uns immer ganz groß gehalten wird. Ja, man muss selber im Griff haben, man muss die Lage unter Kontrolle bringen und so weiter. Aber wir haben eine Weisheit, die uns davon frei macht, alles selbst im Griff haben zu müssen. Und das dürfen wir auch heute in dieser Zeit leben und zeigen und dadurch auch Verkündiger sein. Nicht in dem, was so stark wirkt, was nach menschlichen Maßstäben weise wäre, sondern das, was die Weisheit Gottes uns zeigt. Ob das ankommt, das liegt dann nicht in unserer Hand. Gott ist der, der das Geheimnis enthüllt, auch bei denen, für die wir Verkündiger sind. Er ist der, das sind die zwei Abschnitte, die darauf hinweisen. Gott ist der, der das Geheimnis enthüllt. Er hat es uns enthüllt und wer es hören will, dem kann er es ebenfalls enthüllen. Aber das ist Gott, der das tut, nicht wir. Und da müssen wir auch keine menschlichen großen Worte machen, um andere dazu bringen, dass sie dieses Geheimnis möglichst erfahren und erfassen. Das ist nicht in unserer Aufgabe, nicht in unserer Hand. Wir müssen nicht sein Geschenk besonders bunt und blumig verpacken, um es anderen schmackhaft zu machen. Ob sich es enthüllt, das macht Gott. Wir als Christen, wir müssen nicht Stärke demonstrieren oder vielleicht sogar meinen, stellvertretend für Gott mächtig dazustehen. Wir müssen nicht mit besonders lauten Worten das Bild des Mächtigen groß machen. Man kann auch mit schwachen und leisen Worten Christus verkündigen. Man kann auch mit leisen Tönen von Jesus erzählen. Und manchmal kann man sogar im Leiden Glaube noch leben und dadurch verkündigen. Ich vermute sogar, dass man manchmal damit mehr verkündigt, als wenn man mit Protestplakaten auf Straßen steht oder Traktate in Briefkästen wirft. Da, wo man schwach ist und von seiner Schwachheit oder von seinem Glauben preisgibt, so wie wir es manchmal hier im Gottesdienst tun, ja, dass man hier vorne steht, völlig unvorbereitet und was ganz Persönliches erzählt, das ist Verkündigung. Da gibt man was weiter von dem, was Gott einem selber offenbart hat. Und das ist das, was ich euch heute mitgeben will von diesem Abschnitt, den Paulus an die Korinther schreibt. Nehmt es mit in die Gespräche mit euren Kollegen, mit euren Nachbarn, mit euren Verwandten, in die Erziehung eurer Kinder. Erzählt von dem, was Jesus in eurem Leben ist und was er bewirkt, was Gott euch gezeigt hat. Und vielleicht ist die beste Zusammenfassung in alles das, was wir mit reinnehmen können, ein Satz, den Paulus selber geschrieben hat, ein Brief später, im 2. Korintherbrief. Da hat er nämlich einmal einen Satz als Zusammenfassung geschrieben, war vor ein paar Jahren mal die Jahreslosung, ihr kennt ihn sicherlich alle, 2. Korinther 12, Vers 9. Gott sagte zu mir, lass dir an meiner Gnade genügen. Also lass ihn machen, ja. Was er daraus macht, ist entscheidend. Denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit mächtig. Darum will ich mich am allerliebsten rühmen meiner Schwachheit, auf dass die Kraft Christi bei mir wohne. Paulus gibt uns das heute mit. Wenn wir vom Glauben reden, müssen wir nicht große Worte machen. Wir müssen nicht andere überzeugen. Glaube muss nie andere überzeugen, sondern wir dürfen Christus bezeugen. Amen.